Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Bevor wir mit der heutigen Podcast-Folge starten, ganz kurz der Hinweis. Mit unserer Expertin Julia Zichner habe ich in diesem Podcast vor allem über die Zusammenhänge und die Bedeutung von Mikronährstoffen gesprochen, gerade was die sportliche Leistungsfähigkeit, aber auch die Gesundheit angeht. Wenn ihr wissen wollt, welche Mikronährstoffe für euch besonders wichtig sind als Radsportler, in welchen Lebensmitteln sie vorkommen und was ihr bei der Einnahme bedenken müsst, dann holt euch mal am besten unsere Roadbike-Ausgabe 04/2026. Da haben wir das nochmal ganz übersichtlich aufgeschlüsselt und dann bekommt ihr in Kombination mit dieser Podcast-Folge ein vollumfängliches Bild und ja, könnt euch entsprechend mit eurer eigenen Mikronährstoffzufuhr optimal auseinandersetzen, euch optimal versorgen und so gesund bleiben und volle Kanne weiter trainieren. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Heute dreht sich alles um das Thema Mikronährstoffe. Warum brauchen Sportler vielleicht mehr als nur Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß, die uns beim Sport mit Energie versorgen? Was sind Mikronährstoffe überhaupt und ja, wie nutzt man sie am besten, um seine Leistungsfähigkeit, aber natürlich auch seine Gesundheit möglichst zu unterstützen? Und dafür freue ich mich, dass wir Julia Zichner wieder bei uns im Podcast haben. Hallo Julia.
Hallo, grüß dich Erik.
Du bist Ernährungswissenschaftlerin. Ich kann das Wort immer nie aussprechen. Es gibt einen Fachbegriff Ökoprotologin.
Ökotrophologin, aber sag ruhig Ernährungswissenschaftlerin, da wissen alle, was gemeint ist.
Ja, wissen alle, was gemeint ist, ja. Die treuen Hörer von uns, die kennen dich. Wir haben vor anderthalb Jahren schon mal eine Folge gemacht, richtig abnehmen. Bis heute unsere meist heruntergeladene Folge. Also ich hoffe, dass wir auch mit der heutigen Folge Nerv treffen und dass ihr bis zum Ende dran bleibt und ja, das eine oder andere für euch mit rausziehen könnt. Und ich hoffe selber auch einiges zu lernen, weil ich würde mal behaupten, ich bin jetzt selber nicht so der Experte, was meine persönliche Mikronährstoffbilanz angeht. Ich bin schon eher so der Typ, der immer auf Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß guckt. Aber vielleicht entdecken wir ja doch die ein oder andere Baustelle, warum es bei mir mit der Worldtour-Karriere dann doch nicht geklappt hat.
Wer weiß. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr komplexes Thema. Und die Krux der Sache ist, dass diese ganzen Mikronährstoffe ganz häufig zusammenarbeiten und Teamarbeit betreiben. Mhm. Und das wird ganz gerne vergessen. Man betrachtet das allzu oft nur in eine Richtung oder schaut sich nur einen Mikronährstoff an, aber es lohnt sich da wirklich die Geschichte mal so richtig und ganz aufzuziehen, gerade wenn es Probleme gibt. Mhm.
Wir haben gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen festgehalten, dass, und du hast es gerade auch schon ein bisschen anklingen lassen, es ist ein sehr komplexes Thema und es ist auch ein sehr individuelles Thema. Also ich nehme jetzt schon mal vorweg, ich glaube, keiner wird jetzt hier hinterher aus der Folge rausgehen, wenn er sie gehört hat und wissen, oh, ich muss 5 Milligramm mehr Eisen am Tag nehmen und dann wird alles gut. Sondern ja, das Thema ist ein bisschen individueller, als dass man das jetzt konkret in diesem Podcast beleuchten könnte. Aber wir wollen natürlich einmal die Bedeutung herausstreichen und dann auch Wege und Möglichkeiten aufzeigen, wie man seinen eigenen Mikronährstoffhaushalt ermitteln lassen und dann vielleicht auch durch eine Ernährungsberatung gezielt optimieren kann.
Genau, das ist ja, wenn man es nochmal so ein bisschen größer betrachtet, der sogenannte Nährstoffbedarf. Wir reden ja zwar immer von Mikronährstoffen, ja, und von Ernährung vor allen Dingen, aber es geht unterm Strich um das, was in den Lebensmitteln drin ist, um die Nährstoffe. Und da haben wir halt Makro- und Mikronährstoffe. Und wie du schon gesagt hast, Erik, die Proteine sind in aller Munde und auch Kohlenhydrate, wenn es um lange Schnellfahren geht. Aber ich brauche auch die kleinen Helfer im Weinberg, die für meine unheimlich vielen Stoffwechselprozesse, und da reden wir von 3-4-stellig und noch mehr, also das ist, Biochemie ist ja in uns gang und gäbe. Und dafür braucht es halt Mikronährstoffe an verschiedensten Stellen, Vitamine, Mineralstoffe, das ist ja damit gemeint. Und die Faszination besteht darin, dass ich mit geringsten Mengen große Dinge bewirke. Also ich kann mit Mikrogramm, manchmal braucht es nicht mehr, oder Milligramm, wahnsinnig viel tun. Aber ne, es klingt erstmal wenig, aber wenn es fehlt, dann habe ich ein Problem. Mhm. Und das dann auch wirklich so hinzukriegen, dass es für mich wiederum passt, ist manchmal schon eine größere Herausforderung, weil es eben diese eine Empfehlung für alle in Bezug auf einen Nährstoff nur statistisch gibt. Aber unterm Strich ist der Mensch ein Individuum. Und was für Herrn Meier passt, muss für Fräulein Müller schon, muss es halt nicht funktionieren. Nun ist das nochmal so ein Thema Männer, Frauen. Gibt es da Unterschiede? Kann man auch lange drüber befinden. Aber die Hauptbotschaft ist schon, dass es sehr individuell ist, oft. Sehr, sehr oft sogar. Zumindest meiner Erfahrung nach auch.
Ist das schon der Grund, warum es diese Begriffsunterschiede Mikro, Makro gibt? Dass Mikro eben, dass da schon sehr, sehr kleine Mengen im Spiel sind und Makro, da reden wir eher von Gramm, die man am Tag zuführen sollte oder Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ist das schon die Erklärung oder steckt da biochemisch noch mehr dahinter, warum es Mikro- und Makronährstoffe gibt?
Das ist im Prinzip schon die Erklärung. Ne? Wir haben bei Kohlenhydraten ja sehr oft einen dreistelligen Bereich, mehrfach dreistellig, je nach Intensität. Bei Fetten ist das irgendwas 80, 100, vielleicht auch ein paar mehr Gramm, je nachdem, was ich für eine Essgewohnheit auch habe.
Du meinst pro Tag?
Genau, immer pro Tag, danke. Genau. Oder Protein, da sind wir ja auch meistens irgendwie so Anfang dreistellig, wenn wir es dann mal auf eine intensive sportliche Aktivität beziehen und den Bedarf decken. Und das steht natürlich auf einem deutlich höheren Level als bei den Mikronährstoffen. Wenn es gut läuft, haben wir da eine 1, Gramm Calcium zum Beispiel sowas, ne? Oder Natrium, Kalium, sowas in der Richtung. Das sind dann schon höhere Zufuhrmengen, aber sowas wie Eisen, Folsäure, Selen, reden wir auch über Mikrogramm und die machen wahnsinnig viel aus. Da könnte man ja denken, ach, das sind ja nur ein paar Mikrogramm, wenn die jetzt fehlen, nicht so wild. Oh doch, sehr wild. Also sehr problematisch mit der Zeit auch.
Wie ist denn das dann mit den Mikronährstoffen konkret für Sportler? Bei den Makronährstoffen ist ja klar, je mehr Sport ich mache, desto mehr Energie setze ich um und desto mehr muss ich ja auch, gerade wenn ich jetzt vielleicht nicht unbedingt abnehmen will, sondern mein Gewicht halten will oder vielleicht auch meine Trainingseffekte unterstützen will, muss ich ja auch mehr zuführen und habe theoretisch, wenn ich nicht mehr zuführe, einen Mangel an Energie. Ist es bei den Mikronährstoffen genauso, dass ich nenne es jetzt mal konkret, ein Radsportler, der vielleicht 7, 8, 9, 10, 15 Stunden die Woche trainiert, einfach einen höheren Bedarf hat?
Ja, das kann man so stehen lassen. Nur muss man es wieder einordnen. Er hat ja auch einen höheren Energiebedarf. Und wenn ich die Energie umsetze, brauche ich ja, um diese ganzen Stoffwechselprozesse am Leben zu halten, eben meine Mikronährstoffe. Mhm. Das heißt, ich bin immer drauf aus oder sollte drauf aus sein, eben keine leeren Kalorien zu mir zu nehmen, also pure Kohlenhydrate, sondern immer noch möglichst ein Grundnahrungsmittel, so gut es geht, wo eben neben Stärke auch noch ein paar B-Vitamine drin sind, zum Beispiel. Mhm. Und das ist dann dieser Zusammenhang zu Grundnahrungsmitteln, möglichst wenig verarbeitet, weil ich dort mehr Mikronährstoffe drin habe, eine höhere Nährstoffdichte habe, also mehr Vitamine, Mineralstoffe in Bezug auf die Energie, die darüber aufgenommen wird.
Wäre das jetzt in Bezug auf, ich sage jetzt mal, eine typische Kohlenhydratquelle, dass man besser Kartoffeln als Nudeln nimmt, weil die Nudel so stark verarbeitet ist und die Kartoffel eher ein natürliches, wenig verarbeitetes Produkt ist, außer wenn ich jetzt Pommes draus mache?
Ich würde es bei Nudeln jetzt noch nicht so ganz kritisch sehen. Statistisch gesehen hast du natürlich recht. Aber wenn du jetzt im Vergleich sagst, Cornflakes und Haferflocken, ist auch so ein schönes Beispiel, dann lieber Haferflocken als Cornflakes. Oder zum Beispiel Cola und Fruchtsaft. Hat beides gleiche Zuckermenge, aber ich habe vielleicht in dem Direktsaft noch ein bisschen mehr drin an Vitaminen und so, als Cola. beides mit Vorsicht beachten, ne? Nicht, dass dann wieder gedacht wird, die hat gesagt, Saft kann man trinken. Man muss immer gucken, wann das sinnvoll ist und in welchem Zusammenhang und welcher Menge. Ja. Aber es geht jetzt hier an der Stelle mal um so ein Beispiel, was so leere Kalorien betrifft. Oder Gummibärchen versus Fruchtpüree. Wo ich ja auch eine Zuckermenge habe. Aber die Frage ist immer, hat der Zucker noch ein paar Vitamine oder Mineralstoffe mit an bei? Und wenn ich jetzt sage, ich nehme Obst und püriere das, habe ich eine andere Situation, als wenn ich eine Tüte Gummibärchen, Fruchtgummi, von welcher Marke auch immer hernehme.
Wie würden Sie, oder wie hängen denn so die Menge an Mikronährstoffen mit der sportlichen Leistungsfähigkeit zusammen? Weil erstmal die Mikronährstoffe enthalten ja erstmal keine Energie. Du hast schon gesagt, sie helfen mir aber dabei, meine Makronährstoffe, die eben die für mich notwendige Energie tragen, möglichst gut aufzunehmen und zu verarbeiten. Heißt es einfach, wenn ich einen Mangel an Mikronährstoffen habe, dass dann die Makronährstoffe durch den Körper einfach durchrauschen, ausgeschieden werden und ich sie gar nicht so nutzen kann, wie ich sie nutzen sollte?
Könnte schlimmstenfalls auch mit reinspielen. Ne? Das ist dann, ist es schon so, wenn ich als Sportler die Idee habe, eine Top-Leistung zu bringen. Das hat man ja, wenn man Leistungssport betreibt, mehr oder weniger stark. Aber da ist mir schon dran gelegen, dass meine Stoffwechselsysteme bestmöglich funktionieren und reibungslos. Man kann sich das wie so ein Uhrwerk vorstellen. Die arbeiten ja alle auch zusammen, die Stoffwechselprozesse. Hört der eine auf, fängt der nächste an. Und wenn es irgendwo ins Stocken gerät, dann sammeln sich ja auch Substanzen an, die dann nicht weiterkommen. Und da spielen Mikronährstoffe eine riesengroße Rolle. Nicht nur die B-Vitamine, die wir gerade angesprochen hatten bei den Makronährstoffen. Da gibt es ja auch ganz viele Organe, die darauf angewiesen sind. Enzyme zum Abbau von Substanzen. Gerade in der Leber ist da wahnsinnig viel los. Oder wenn man an die Schilddrüse denkt zum Beispiel, da gibt es ja auch nochmal so eine gewisse Notwendigkeit. Oder selbst Muskelarbeit, Magnesium, Kalzium, Wasser, Haushalt in der Zelle, außerhalb der Zelle, da reden wir über Natrium und Kalium. Also da gibt es schon eine ganze Menge, die da auch leistungsbezogen wirkt. Eisenstoffwechsel, nicht vergessen. Und wenn man das noch weiter denkt, ist man automatisch beim Immunsystem, denn ich brauche ja einen gesunden Körper, damit ich trainieren kann. Wenn ich nicht trainieren kann, kann ich nicht entsprechend besser werden. Und so hängt am Ende alles wieder miteinander zusammen. Und natürlich wollen Sportler das Beste aus sich rausholen. Ist so. An einem bestimmten Tag oder in einer bestimmten Phase des Jahres, je nachdem, was ich halt mache. Im Radsport ist es ja nun mal meistens im Sommer so, dass man trainingsintensivere Zeiten hat. Und auch dieser Schweißverlust bringt ja auch neben Salzverlust immer noch mal so ein bisschen Verlust an auch Jod und Zink mit sich. Das sammelt sich dann, wenn ich das lange mache, über Jahre, Jahrzehnte, dass man dann vielleicht auch mal gucken müsste, habe ich denn von allem überhaupt da? Und wenn ich jetzt sage, Fisch ist nicht meins, wäre es schon gut, mal zu gucken, was Jod sagt. Oder Selen ist auch so ein Thema, fällt mir gerade noch ein. Viele haben davon einfach viel zu wenig vorrätig. Und das ist schon tückisch. Also das ist auch etwas, wo ich immer hingucken würde. Das lohnt sich wirklich.
Wo kann ich da nachgucken oder nachgucken lassen? Da gehe ich da zum Hausarzt? Gehe ich da zum... Manche Krankenkassen bieten ja zum Beispiel, wenn man 35 ist, alle 3 Jahre so einen Gesundheitscheck, teilweise auch mit Blutentnahme an. Kann man da sowas machen oder muss man da sich an andere Stellen wenden, wo man eben diese Blutuntersuchungen ist es ja dann vermutlich, machen lassen kann und die Auswertung dann bekommt?
Also heutzutage hat man schon ein paar Möglichkeiten mehr. Das eine ist der Klassiker, den hast du gerade angesprochen, Hausarzt. Ich würde auch, um eine gute Beziehung zum Hausarzt weiter zu erhalten, das lohnt sich definitiv, würde ich den nicht ganz außen vor lassen. Also wenn dann besprechen und sagen, ich würde gerne mal so einen Überblick haben über wichtige Mikronährstoffe, die sind ja ohnehin meistens Selbstzahlerleistung. Es sei denn, ich habe einen Verdacht auf Mangel oder er ist schon mal nachgewiesen worden und ich habe eine Nachkontrolle oder sowas, dann zahlt das mal die Kasse. Meistens ist es so, dass selbst Vitamin D selbst bezahlt werden muss. Insofern bin ich da erstmal mit mehreren Möglichkeiten ohnehin ausgestattet. Ich könnte auch direkt ins Labor gehen und sagen, ich mache mir einen Termin zur Blutabnahme und sage dann, das und das möchte ich haben. Das, was tückisch ist und was viele auch immer meinen, ich habe ja hier so ein Check-up und da wird das mitgemacht, großes Blutbild. Großes Blutbild heißt nur, ich habe eine Differenzierung von den weißen Blutkörperchen. Da weiß ich immer noch nicht, was an Vitamin D beispielsweise los ist, an B12 oder Selen, Zink, Magnesium. Das ist da noch nicht dabei. Und da muss man halt immer gucken, was lasse ich im Serum bestimmen, Blutserum, und was im Vollblut, wo eben auch die Zellen, die roten Blutkörperchen mit zur Analyse verwendet werden. Und dann nutzt man halt die roten Blutkörperchen als Vertreter für in der Zelle. Weil ich ja wissen will, wie gut ist meine Zelle versorgt. Und es gibt halt Mikronährstoffe, gerade Zink und Selen sind so Beispiele, auch Magnesium, wo halt der größte Teil in der Zelle sitzt. Da kann ich zwar einen ersten Eindruck bekommen, wenn ich im Serum bestimmen lasse und weiß, wie viel schwirrt denn jetzt von A nach B, aber ich weiß trotzdem nicht, was ist in der Zelle los. Und das sind so die Sachen, die man dann für sich nochmal entweder selber recherchiert oder gibt ja auch im Labor heutzutage, einige Labore bieten das an, die haben gleich so Pakete von Mikronährstoffen für Sportler oder so, da ist dann vieles mit dabei. Oder für bestimmte Essgewohnheiten, ne? Mikronährstoffe für Veganer, das habe ich auch schon gesehen, oder für Vegetarier und so weiter. Das kann man durchaus auch nutzen. Der Hausarzt hat ja auch häufig ein Labor, was er als Kooperationspartner nutzt und schickt dann da seine Sachen hin. Es gibt heute auch die Möglichkeit, dass man sich Laborgerätschaften oder so ein Analyseset mit der Post nach Hause schicken lässt für bestimmte, beispielsweise Mineralstoffe. Und dann braucht man halt nur noch jemanden, der einem die Blutentnahme macht. Das kann auch der Hausarzt machen. Und da sagt man, so mache ich es zum Beispiel immer. Ich lasse dann so die Grundlagen beim Hausarzt machen und sage, ich bringe noch meine eigene Sache mit von IMD. Da bestelle ich das meistens, IMD Berlin. Die haben ganz gute Mikronährstoffanalysen. Manche Hausärzte arbeiten auch mit denen zusammen, da lohnt sich mal das Nachfragen und dann hängen die halt noch die andere Kanüle dran und gut ist und ich schicke es zur Post und kriege dann meine Auswertung. Also da gibt es verschiedene Wege, die nach oben führen.
Was kostet mich so eine Untersuchung? Ist das ein festgeschriebener Preis oder ist das von bis? Kann da jeder Arzt einen anderen Preis aufrufen?
Es gibt ja so eine Gebührenordnung für die Blutabnahme. Das hängt dann immer davon ab, ob ich gesetzlich versichert bin oder privat versichert bin. Die gesetzlichen zahlen da etwas oder die gesetzliche Kasse zahlt da weniger als die private KV. Bei den Laboren ist es auch so, dass es da preisliche Unterschiede gibt. Jedes hat so ein bisschen eine andere Kostenstruktur. Manchmal ist es, also lohnt sich schon zu gucken, ob man im Paketpreis manches macht. Das ist dann gerne mal günstiger, als wenn ich das alles einzeln mache. Häufig, gerade bei so Krankenkassen-Laborbudgets, ist es, also wenn der Arzt sagt, na, kommen Sie mal vorbei, machen wir Magnesium, Selen, Zink, dann ist es mit Sicherheit im Serum bestimmt, weil das günstiger ist. Und gerade das Budget vom Arzt ist ja hoch und heilig, man kann es auch verstehen. Und die müssen halt immer gucken, wer kriegt jetzt was ab davon. Und wenn ich jung und fit bin, dann kann es passieren, ich muss das selber zahlen. Ist nur eine Mutmaßung. Aber so könnte das laufen. Ja. Also das.
Weißt du, was so die Größenordnung ist in etwa? Sind das 50 Euro? Sind das 100 Euro?
Ist es also mehr? Ich sag mal, Vitamin D kostet so meistens um die 20 Euro heutzutage. Ferritin im Eisen auch so 18 bis 20 Euro. Zink, Selen, Magnesium, das kann man auch als Paket kriegen mit Vollblutanalyse, das ist so Mitte 30 Euro. Man kann auch dann für, ich sag mal, 70 bis 100 Euro mehrere Mineralstoffe zusammengefasst im Vollblut machen lassen.
Aber ist ja vieles davon nicht teurer als ein paar Radsportsocken. Jetzt mal so.
Ja, wenn ich das mit ein paar Radschuhen vergleiche und mit einem Helm und vielleicht mit einem ganzen Rad, dann ist es ja nur ein Bruchteil. Da fährt das Rad aber vielleicht besser. Ne? Was nutzt mir ein High-End-Rad, wenn ich es nicht entsprechend vorwärts bringe? Ist ja auch ein lohnenswerter Gedanke.
Ja.
Aber ja. Mir fällt gerade noch eine Sache ein, weil ja viele immer fragen, ja, muss man denn den ganzen Aufwand betreiben? Es gibt halt manchmal so ein paar Situationen, wo es sich wirklich lohnt. Das eine ist, so, ich habe im Winter eine Erkältung nach der anderen. da würde ich mir wirklich Mikronährstoffe angucken, die das Immunsystem beeinflussen. Und da reden wir von Vitamin D, wir reden von Zink, wir reden von Selen, wir reden auch von Vitamin C. Das sind so die Grundlagen, wo man wirklich Löcher stopfen sollte, wenn sie denn da sind, und gucken, ob es da was gibt. Und was auch so ein Thema, also das passt zu diesem, was du eingangs erzählt hast, dass die eine Folge so rasant abgehört wird nach wie vor, wenn das Thema Fettabbau nicht so richtig läuft, lohnt es sich immer, die Schilddrüsenaktivität auch anzuschauen. Und da sind wir automatisch auch bei Mikronährstoffen, nämlich bei Selen, Zink, Eisen und Jod. Meistens heißt es ja immer, ja, Jod ist wichtig. Stimmt, aber die anderen drei auch. Und da merkt man dann schon, wie sie es überschneidet, warum auch eben gerade Zink und Selen sich immer wieder treffen. Auch Vitamin D ist etwas, muss man ganz klar sagen, was essentiell ist. Und was wir eben auch im Sommer meistens nicht ausreichend herstellen können. Zumindest gelingt es den allerwenigsten. Wir sind halt nicht in Australien im Schwimmbad tätig. Die sollen ja.
Schade eigentlich.
Ja, da gibt's direkt auch so eine Erhebung drüber, dass der australische Bademeister da besonders gut dasteht, aber wir sitzen ja meistens versteckt hinter Beton. Also insofern.
Ja.
Keine Überraschung.
Da kommt die Werbekarawane.
Die Radsaison 2026 hat begonnen und die ersten Events sind auch nicht mehr weit. Wenn ihr dafür noch die passenden Laufräder sucht, dann hat unser heutiger Partner Arix vielleicht das Richtige für euch.
Und zwar die neuen Aero CS. Das sind die ersten Carbon-Laufräder von Arix mit Carbon-Speichen. Erhältlich sind die in drei Felgenhöhen, und zwar 40, 50 und 60 mm, jeweils mit moderner 23 mm Innenmaulweite. Attraktiv ist das Gewicht. Der Satz wiegt ab 1150 Gramm.
Und wie es beim Rennradfahren so ist, das Auge fährt bekanntlich auch mal mit. Ich finde ja diesen sternförmigen Narbenflansch aus Carbon, der ist ja echt ein Hingucker.
Ja, absolut. Und zwar sowohl, wenn man das Fahrrad so von der Seite sieht, als auch wenn man von oben drauf guckt beim Fahren. Ich bin die Laufräder schon gefahren. Die sind wirklich sehr, sehr leicht, sehr schnell, sehr agil. Absoluter High-End-Laufradsatz. Der macht sehr viel Spaß beim Fahren. Vom Rennen über schnelle Clubrides bis zum Alpenmarathon. Übrigens, in allen Felgenhöhen kosten die Laufräder 1.799 Euro.
Und wenn die neuen Arix Aero CS für euch spannend klingen, dann checkt mal unseren Link unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes. Dort spart ihr nämlich beim Kauf 50 Euro, wenn ihr den Code ROADBIKE50 eingibt.
Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge.
Das war die Werbekarawane. Wenn ich jetzt so meine Ergebnisse bekomme von so einem Bluttest, dann wird ja meistens irgendwie ein Wert angegeben und der wird dann in so eine Art, ich nenne es mal Optimalbereich, irgendwie verortet, ob man da irgendwie drin ist, ob man da eher am unteren Ende ist, ob man vielleicht sogar gar nicht in diesem Optimalbereich ist. Wie ist denn das als Sportler, der viel trainiert und natürlich seine Gesundheit auch nochmal durch das Training anders belastet, als das jetzt vielleicht ein normaler, ich nenne es jetzt mal Sportmuffel, ist gut, der belastet auch seine Gesundheit, aber auf eine andere Art und Weise. Reicht es dann, wenn ich da in diesem Optimalbereich drin bin, der für alle Menschen irgendwie ermittelt wird, oder sollte ich da eher schauen, dass ich ein bisschen weiter oben liege als der Optimalbereich, weil ich eben so viel Sport mache und so einen hohen Bedarf an Mikronährstoffen habe?
Eine sehr schöne Frage. Das eine ist der Referenzbereich, den mir das Labor immer mit auf den Zettel schreibt. Und das andere ist der Optimalbereich, der im Prinzip dafür steht, dass bei mir der Laden an jeder Stelle richtig gut läuft. Das können zwei Paar Schuhe sein.
Okay.
Was heißt Referenzbereich? Der wird ja von jedem Labor separat ermittelt anhand der Proben, die so machen. Das heißt, du vergleichst dich, wenn du deinen Wert bekommst, oder das Labor vergleicht dich mit einer bestimmten Menge an Probanden, Klienten, Patienten, die da schon analysiert haben. Und du weißt also, im Vergleich zu den anderen liege ich im unteren Bereich. Ob das optimal für dich ist, selbst wenn es der obere Bereich ist, steht auf einem nächsten Blatt Papier. Es gibt Labormediziner, die sagen, wir nehmen noch den wissenschaftlichen Stand zu einem guten Wert im Blut mit dazu, was man heute weiß, Und das ist auch der Grund, warum ja Referenzbereiche schwanken von Labor zu Labor. Na, ich werde niemals von drei Laboren drei gleiche Referenzwerte haben. Vielleicht zufällig, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht so ist, ist sehr, sehr hoch. Und demzufolge darf man sich da auch nicht zu akribisch drauf verlassen. Die verändern sich auch von Jahr zu Jahr, wenn man so Verlaufsmessungen macht. Gerade beim Vitamin D war das in den letzten Jahren wirklich auffällig, dass sich das immer weiter verschoben hat, weil man auch mehr wusste.
Ah, weil mehr und, Leute mehr aufs Vitamin D achten und dann diese Werte nach oben wandern.
Ja, das eine ist ja, was gemessen wird. Das andere ist ja, was man so auch wissenschaftlich als den besten Versorgungsstand ermittelt. Also wo sich dann bestimmte Symptome auch verändern und so weiter. Das läuft ja parallel. Und nicht jeder Labormediziner bringt das beides zusammen. Das muss man schon auch wissen. Insofern ist statistisch gesehen das, was ich brauche, um richtig gut versorgt zu sein, als Gesunder, der, ich sage jetzt mal, top performen will, ist meistens eher im oberen Bereich. Manchmal auch über dem oberen Referenzbereich. Beim B12 ist das so. Da wird dann schon rot markiert, oh, die sind überversorgt. Da kann man ganz entspannt meistens bleiben. Der Referenzbereich ist selten so hoch vom Labor angegeben, dass man jetzt sagen könnte, das ist schon das gesunde Optimum. Das heißt, noch lange nicht, wenn das Labor mir oben eine rote Markierung macht, dass ich jetzt irgendwie ein Problem habe. Ich kann deswegen genau optimal versorgt sein. Das macht es ein bisschen schwer einzuschätzen. Und das sind ja auch meistens die Zettel, die der Arzt bekommt. Und der sagt dann, ob bei ihm ist alles gut. Und wenn man nicht nachfragt, dann weiß man gar nicht, wie es in Zahlen aussieht. Aber da würde ich auch als Tipp immer mitgeben, immer die Laborergebnisse ausdrucken lassen oder per Mail schicken lassen. Ich würde die immer mitnehmen. Das sind die eigenen Werte. Man muss ja auch wissen, was los ist. Denn ist es heute umso wichtiger, dass man selber auch die Informationen von Station A nach Station B trägt. Das kann eine Praxis auch gar nicht leisten.
Eine dieser Stationen bist ja dann auch du zu einem gewissen Grad, nämlich wenn Menschen zu dir kommen, du betreust ja auch Radsportler, die dann ja vielleicht auch mit einem Mangel oder einer potenziellen Unterversorgung versehen sind. Wie muss man sich das vorstellen, wenn jetzt jemand mit so einem Bogen zu dir kommt? Was kannst du da rauslesen? Und wie läuft das dann ab, dass man mögliche Mängel oder ich nenne es mal Verbesserungspotenziale identifiziert?
Also ich gucke mir natürlich das an, was da bestimmt wurde, und meistens gibt es da mindestens ein, eher mehrere, wo sich noch ein bisschen was optimieren lässt und manchmal auch wirklich optimiert werden muss. Und wo dann auch die Symptomatik, weshalb mich jemand angefragt hat, zu dem passt, was da auf dem Zettel steht. Und Löcher lassen sich halt nur mit Supplementen stopfen. Also mit größeren Nährstoffmengen, die ich nicht über Lebensmittel zuführen kann. Da hätte ich wieder viel zu viel Energie auch an anderer Stelle. Dann passt das Gesamtgefüge wieder nicht. Da muss man wirklich einzeln supplementieren, und gerade wenn ich Löcher stopfen möchte, komme ich immer besser, wenn ich das mit Monopräparaten mache. Also nicht mit so Multigeschichten, weil die sind immer niedriger dosiert, da komme ich nicht auf den grünen Zweig in absehbarer Zeit, aber wenn ich da entsprechend höher rangehe, da braucht man auch keine Angst davon haben, deswegen heißt es ja messen, wissen, handeln, also ich messe, weiß, wie viel ich, also welche Dosierung sinnvoll ist, um auf den optimalen Wert zu kommen, und dann dauert das erfahrungsgemäß 3-4 Monate, da ist da schon viel gewonnen.
Okay. Das heißt aber, wenn dieses Loch gestopft ist, dann muss ich möglicherweise das Supplement nicht mehr nehmen, sondern kann dann durch eine ausgewogene Ernährung dieses, du nennst es immer so gern Grundrauschen, und diese rundum Sorglosversorgung beibehalten. Also ich muss dann nicht, wenn jetzt bei mir, weiß ich nicht, Eisenmangel festgestellt wird, muss ich nicht mein Leben lang Eisentabletten nehmen, sondern kann das erstmal für diese 3-4 Monate machen, um dieses Defizit aufzuholen. Und dann kann man es möglicherweise durch gezielte Nahrungsbausteine auf natürlichem Wege zuführen.
Ja, das funktioniert dann, wenn man sich um die Ursache bemüht. Es hat ja eine Ursache, warum ich so ein großes Loch von Nährstoff X produziert habe. Irgendwas scheint ja nicht zu funktionieren. Entweder klemmt irgendwas im Stoffwechsel, dass auch vielleicht die Teamplayer nicht in ausreichender Menge da sind, oder das Verhältnis nicht stimmt. Das muss man sich dann auch immer nochmal anschauen. Oder ich habe einfach die Zufuhr über die Lebensmittel nicht so klug gestaltet. Da sollte auch immer mit einhergehen, ganz, ganz klar, dass man die Lebensmittelauswahl noch ein bisschen verbessert, manchmal auch die Zusammensetzung, je nachdem, was da eben das Thema sein könnte. Und erfahrungsgemäß ist es dann schon so, dass man mit so einem gewissen, ich sage wieder Grundrauschen, sich dann eine größere Defizitsituation erstmal vom Leibe hält. Und dann sind auch so gewisse Multigeschichten durchaus sinnvoll. Aber es kommt immer auch darauf an, dass, dass wirklich die Basis passt, ne? Dass ich eine gut gemachte Ernährung habe. Das wird immer parallel mit angeschaut, selbstverständlich.
Eine Sache, die ich mir vorstellen kann, dass die auch eine Rolle spielt, ist das Alter. Also man, als ich in meinen 20ern war, wurde mir immer gesagt, naja, warte mal, wenn du 30 wirst, dann ändert sich der Stoffwechsel. Ist es so, dass man möglicherweise mit dem Alter einen anderen Bedarf für bestimmte Stoffe entwickelt? Und wenn ja, wie hängt da das Alter zusammen mit der Mikronährstoffversorgung oder mit dem Mikronährstoffbedarf?
Ich mache mal zwei Beispiele. Das eine ist so eine klassische Phase, wo ein Eisenmangel entstehen kann. Das ist im Jugendalter, bei Jungs wie bei Mädels. Erst recht, wenn sie Muskelaufbau betreiben, weil dort habe ich ja auch immer noch mal den roten Muskelfarbstoff, Myoglobin, da brauche ich Eisen. Da wird es verbaut, das ist dann weg. Oder eben woanders, ne? Das ist dann da kann ich ja nicht mehr drauf zugreifen, ich sage denn, ich würde Muskelmasse abbauen. Das macht der Körper ja auch teilweise, wenn es dann wirklich arg klimmt. Aber ansonsten, das ist auch die Altersgruppe, wo es gerne mal einen Eisenmangel gibt. Und wenn ich jetzt so einen großen Bogen spanne und zum älter werdenden Menschen hüpfe, dann muss man halt auch sagen, manchmal kommen Medikamente dazu. Das sind sogenannte auch Mikronährstoffräuber. Da sollte man immer gucken, was muss dann hier gegebenenfalls wirklich supplementiert werden. Bei Frauen ist auch die Pille. Also wer das jahrelang, jahrzehntelang nimmt, da würde ich mal nach Zink und B-Vitamin gucken. Das lohnt immer. Oder auch wenn man die absetzt, kann sein, der Kupferanteil sinkt dann wieder und ich habe irgendwie ein Eisenproblem. Auch das kann manchmal auftreten. Also das hängt ja alles miteinander zusammen. Oder wenn jemand so Vorstufe Diabetes hat und der Arzt sagt, wir machen mal mit Metformin erstmal ein Stück weiter, dann würde ich immer auch B12 anschauen. Oder wenn im Magen Magensäure irgendwie klemmt, dann kann die Aufnahme nicht mehr richtig, funktioniert vielleicht nicht mehr richtig. Man sagt ja heute schon B12 für das neue Vitamin D, wo man ja auch weiß, das fehlt bei vielen. Und wenn ich dann noch eine Darmflora habe oder Darmgesundheit mit den Jahren nachlässt und die Aufnahme nicht mehr so gut funktioniert, dann kann es auch sein, es kommt weniger an. Also es ist schon so, dass mit zunehmendem Alter, ich sag mal, Löcher sichtbarer werden. Das kann aber auch allein damit zusammenhängen, dass ich über Jahrzehnte lang gewisse Dinge einfach nicht so gemacht habe, wie ich es hätte tun können.
Also die Löcher waren quasi vorher schon da, aber jetzt werden sie sichtbar oder werden größer.
So könnte man das auch formulieren. Ne? Also gerade was so Ü30 geht immer noch, aber Ü40 ist schon so eine Alterssequenz, wo man sagen könnte, da lohnt sich mal zu gucken. Wie es so läuft, dann Ü50, dann fangen ja auch an, sich die hormonellen Sachen umzustellen, Geschlechtshormone, Stichwort Wechseljahre. Also da passiert ja auch eine ganze Menge.
Wie hängt so der Lebensstil und vielleicht auch die Belastung außerhalb des Sports damit zusammen? Weil ich könnte mir vorstellen, als 18, 19, 22-Jähriger hat man vielleicht noch nicht dieses Stresslevel, was man vielleicht irgendwann mit Mitte 30 hat, wo man irgendwo im Beruf vielleicht auch schon ein paar Jahre dabei ist, vielleicht auch schon, ich sag mal, Karriere gemacht hat, mehr Verantwortung tragen muss in seinem Beruf, wo man vielleicht auch Kinder noch parallel betreuen muss, was ja alles auch Stressfaktoren sind. Wenn dann noch Training dazukommt, wird das Bild ja noch größer. Inwiefern spielt das vielleicht auch eine Rolle bei diesen Veränderungen mit dem Alter, weil sich einfach die Lebensumstände auch ändern?
Definitiv. Also gerade der Faktor Stress macht ja auch was mit dem Nährstoffbedarf. Also ein schönes Beispiel ist immer Magnesium. Wer einen sehr hohen Cortisolspiegel hat, der hat meistens auch Probleme, das mit einer humanen Dosis wirklich zu schaffen. den Magnesiumspiegel auf dem Optimum zu halten. Ich brauche es aber als Sportler umso mehr, weil das ja immer so eine Schnittstelle zu meiner energiereichen Substanz gibt. Ne? ATP stabilisieren ist sowas. Da wird es dann biochemisch, aber brauchst halt als Ausdauersportler erst recht umso mehr. Und deswegen ist auch so wahnsinnig schwer zu sagen, der Mensch oder der Sportler braucht immer Menge X. Ich weiß auch gar nicht, was der für eine Belastung hat. Und daher ist es wirklich dann sinnvoll, mal zu gucken, reicht denn das, was ich aufnehme? Bei manchen ja, bei manchen nicht. Das ist wirklich auch typabhängig. Der eine macht Sport und ist total gelassen, fühlt sich gar nicht so weiter gestresst, die Ruhe selbst. Und der andere ist im Hamsterrad und überschlägt sich schon dreimal, hat eine völlig andere Situation. Beide treiben Sport. Mhm. Also es gibt nicht diese pauschale Empfehlung.
Und beide verbrennen meinetwegen 5000 Kalorien am Tag.
Genau, das könnte man auch noch auf den gleichen Level setzen.
Ja.
Könnte trotzdem ein Unterschied sein. Und da sind wir noch gar nicht bei irgendwelchen Stoffwechselfeinheiten, die man ja auch von außen nicht sieht, auf den ersten Blick.
Dann kommen ja auch so generell die Ernährungsweise oder vielleicht auch die Ernährungsphilosophie hinzu. Es gibt ja immer mehr Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren. Dann war Low Carb war mal eine Zeit lang irgendwie gerade im Radsport auch sehr verbreitet. Geht man ja mittlerweile wieder weg von, weiß man einfach, dass das langfristig auch eher schädlich als gut für die Leistungsfähigkeit ist. Inwiefern sind, oder du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ich sage, dass Menschen, die gewisse Lebensmittelgruppen ausschließen für sich, dass die natürlich eher gefährdet sind, dass da auch gewisse Mikronährstoffe ausgeschlossen werden oder zumindest stark reduziert werden und dann nicht mehr ausreichend vorhanden sind.
Genau. Wenn ich sage, ich lasse Fleisch weg, Fisch weg, Milchprodukte weg, nur als Beispiel, dann muss ich mir Gedanken machen, was das bedeutet. Welche Mikronährstoffe sind jetzt hier als Zufuhrquelle erstmal ausgelöscht? Und da muss man sich überlegen, wie kann ich das gleichwertig über pflanzliche Quellen machen? Und da reden wir über naturbelassene Sachen, nicht über so synthetisches Zeug, sage ich jetzt mal so flapsig, was angeboten wird, wo ja auch irgendwas zugesetzt ist, was noch nicht die beste Bioverfügbarkeit hat. Und wenn das nicht ausreicht, dann bin ich eben auch bei Supplementen. Das ist dann so. Mein Körper braucht es ja. Mikronährstoffe sind ja essentiell, die kann ich nicht selber aufbauen. Die muss ich von außen zuführen. Und wenn ich sage, ich lasse bestimmte Sachen weg, dann muss ich halt eine andere Quelle suchen, die möglichst vergleichbar ist. Und das macht dann auch den Unterschied aus. Ich habe aber, und das gehört fairerweise genauso mit dazu gesagt, ich kann auch mit einer Mischkost bei schlechter Qualität, also viel Fertignahrung, viel Hochverarbeitetes, kann ich genauso Nährstoffmängel haben. Das geht wunderbar genauso. Ich muss es nur lang genug machen.
Also viele Wege führen ins Verderben.
Genau, also das ist jetzt keine Garantie, dass das nicht passiert. Ne? Also das hängt wirklich mit der Qualität zusammen. Und auch mit dem Vorsatz, mir zu überlegen, wo ist denn was drin? Ich habe es natürlich leichter, viel leichter, wenn ich sage, ich esse alle Lebensmittelgruppen und das regelmäßig, das heißt jede Woche mehrfach oder gar täglich, dann passiert mir das statistisch gesehen nicht so schnell, dass da ein größeres Loch sich auftut. Aber ich bin davon nicht befreit. Überhaupt nicht.
Kann man diese Wahrscheinlichkeit auch durch Bioprodukte erhöhen oder ist es bei Bio, also spielt Bio da auch eine Rolle für die Mikronährstoffqualität?
Auch, klar, auch die Bödenbeschaffenheit. Die Pflanze nimmt ja das auf, was der Boden anbietet oder was ich da noch an Mineralstoffdünger dazu gebe. Das hat ja auch durchaus Nutzen. Auch wie die Tiere leben, spielt da mit rein, definitiv. Ne? Was auch vielen gar nicht so bewusst ist, aber was jetzt rein mikronährstofftechnisch ein wunderbares Lebensmittel ist, ein sehr ergiebiges, das ist Organfleisch. Sowas wie Leber. Sagen ja viele, oh nee, esse ich nicht.
Ja, wäre ich jetzt auch der
sagt, nee, danke. Es ist die Multivitamintablette gewesen, früher und nach wie vor ja heute auch noch. Man kann sich dann entscheiden, was möchte ich machen. Also der Mensch ist ja nun mal mischkosttechnisch so, ich sag mal, hergestellt, konstruiert, angelegt. Wir sind mit pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln naturbelassen, so gut es geht, immer am besten dran, wenn man jetzt mal diese Breitbandversorgung anstrebt, ohne zusätzliche Mittel. Hm. Und je weiter ich davon weggehe, umso, ja, theoretisch notwendiger könnte eine Supplementierung werden oder eine Ergänzung. Es ist ja, steht ja auch immer da, ergänzt die Nahrung, aber ersetzt keine gut gemeinte Ernährung. Das ist schon so, wie es da drauf steht. Ist ja auch gesetzlich vorgegeben.
Ja.
Aber halt, eine Sache noch, Bio ist das eine, aber gerade bei Gemüse und Obst sind die alten Sorten immer sinnvoller wie das Hochgezüchtete. Also so ein Pink Lady oder andere Äpfel, wie so, die so neu auf den Markt kommen, wo es dann immer hübsches Marketingkonzept noch gibt. Mhm. Das ist nicht so wertvoll wie das, was die alten Apfelsorten sind, die es nicht mehr so oft gibt und schon gar nicht im Supermarkt. Mhm. Na, aber das ist, oder Wildkräuter, Wildpflanzen, auch Wildfleisch, Tiere, die dann eben viel unterwegs sind, die haben eine andere Fettsäurezusammensetzung im Fett beispielsweise. Also das, oder das, ja, man kennt ja auch dunkelgrüne Blätter, Wildkräuter in dem Sinne. Ist ja auch so ein Hype wieder gewesen. Früher hat man das gesammelt, da war das gang und gäbe. Da wusste man, was man essen kann und was nicht. Da hat man auch das ganze Tier verwertet. Und heute ist das so, es kommt wieder so langsam, aber eigentlich heißt das zurück zu den Wurzeln. Das ist als neuer Trend, will ich es noch nicht sagen, aber sinnvoll ist es, definitiv, nach wie vor. Da hat sich nichts dran geändert, in all den Jahren nicht. Mhm. Wir fanden es nur nicht so cool.
Da kommt die Werbekarawane.
Für euch als Podcasthörer haben wir ein besonderes Angebot am Start. Und zwar könnt ihr zwei Ausgaben unseres Roadbike-Magazins kostenlos lesen. Dazu geht ihr am besten auf roadbike.de/podcast-abo. Dort könnt ihr euch zwei Ausgaben Roadbike gratis sichern, voll mit Tests, Trainingstipps, Reisen und vieles mehr. Alles, was ihr rund ums Rennrad wissen müsst. Also am besten auf roadbike.de/podcast-abo gehen und euch zwei Ausgaben von unserem Roadbike-Magazin gratis sichern. Viel Spaß beim Lesen, viel Spaß mit der weiteren Folge. Das war die Werbekarawane. Das finde ich interessant, weil du gerade dieses Wort Hype benutzt hast, weil das gibt es ja im Zusammenhang mit Ernährung, gibt es ja ganz oft diese Hypes. Also da ist es eigentlich genauso wie beim Training. Bei der Trainingswissenschaft, da wird dann auch immer auf einmal von Zone-2-Training ist der heiße Shit gesprochen. Dabei hat man das vor 10 Jahren oder 20 Jahren hat man nichts anderes gemacht. Nur jetzt kommt es eben gerade wieder nach all den Jahren von Hit-Intervallen und Sweet Spot und FDP, wie es immer hieß, kommt man auf einmal wieder zurück zum Zone-2-Training. Das ist dann bei der Ernährung genauso.
Ja, und weil du das gerade ansprichst, ich habe das regelmäßig, dass eben nach diesen Hit-Trainingsplänen gearbeitet wurde und die Leute sich einfach im Keller trainiert haben oder gar nicht das angeboten haben an Kohlenhydraten, was sie dafür brauchten und sich gewundert haben, warum das Fett nicht schmilzt, weil es viel zu intensiv war. Und das geht halt mit GA2 viel besser. Also da passte einfach das eine nicht zum anderen. Da war mein Ziel ein anderes. Natürlich kann ich mich bewegen, ich kann mich auspowern, dafür passt Hit super. Aber wenn ich sage, ich will das Körperfett reduzieren, dann muss ich ganz schön viel Hit machen, um Körperfett zu reduzieren. Also wenn ich dann noch einen stressigen Alltag habe, dann wird es richtig interessant. Mhm. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass intensives Training produziert ja sogenannte freie Radikale. Das ist total normal. Der Körper funktioniert so. Die Frage ist nur, ob ich damit umgehen kann. Und das ist auch etwas, was mir immer öfter auffällt, dass so dieser oxidative Stress zunimmt. Das heißt, da gibt es auch so eine Schieflage, was so das antioxidative Verhalten im Stoffwechsel betrifft. Mhm. Bin ich auch wieder bei Vitaminen, klar, ne, oder auch ein paar Mineralstoffen, aber ACE ist ja immer so ein großes Schlagwort. Das stimmt schon. Also diese Vitamine spielen auch eine Rolle.
Da fällt mir gerade so, weil du gerade antioxidativ gesagt hast, so Antioxidantien. Jetzt muss ich sagen, ich habe ja wirklich gar keine Ahnung oder wenig Ahnung davon, wie muss man sich die, ist es nur ein Teil von Mikronährstoffen oder ist es ein eigener Mikronährstoff?
Das, also es gibt verschiedene Mikronährstoffe mit einer sogenannten antioxidativen Wirkung. Mhm. Es gibt auch Antioxidantien, die produziert unser Körper selber. Mhm. Glutathion ist zum Beispiel so eins. Da brauche ich aber ein bestimmtes Enzym dazu und das ist delenabhängig. Und das ist wiederum dieser Kreis, der sich dann schließt, mhm. Mhm. um mal so ein Beispiel zu machen. Und deshalb, ja, kommst du vom Regen in die Traufe und merkst dann auch schnell, dass mhm. alle Mikronährstoffe verschiedenste Aufgaben haben. Mhm. Es gibt immer eine so eine Hauptaufgabe und dann gibt es noch ein paar andere, weil die ja überall noch mit oder an ein paar anderen Kreisläufen mithelfen, Teamplayer. Wir hatten es schon mal als Stichwort. Mhm. Und der Vorteil ist aber, wenn ich da überall eine gute Versorgung habe, dann läuft es auch besser. Also das ist wie so Domino-Effekt in die eine Richtung wie in die andere Richtung. Und wenn man das einmal verstanden hat und einmal so seine Symptomatik behoben hat, meistens ist es ja, dass man sich müde fühlt, träge fühlt. Das sind so die Klassiker, wobei Müdigkeit immer sehr unspezifisch ist. Das kann alles Mögliche erstmal sein. Mhm. Und insofern muss man schon erstmal gucken, was ist denn hier die Hauptursache? Und da sind einfach Essverhalten, Schlafverhalten, Trainingsverhalten, Blutdaten, so eine grundlegende Einstiegsgeschichte, um sich mal was anzugucken. Mhm. Mhm. Woran es dir liegen könnte, ne?
Woran hattet ihr liegen, genau. Mhm. Legendäres Zitat. Das heißt, also ich ziehe schon mal so ein Zwischenfazit aus an dem, was man so rausziehen kann vielleicht für sich, weil es eben diese starken Zusammenhänge gibt, ist es ja für viele auch dann irgendwie schwer zu wissen, oh, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Und so dieses gesunde Mischkost, möglichst naturbelassen, möglichst wenig verarbeitet und möglichst vielseitig an Lebensmittelquellen, also tierisch und auch pflanzlich. Würdest du sagen, es gibt so gewisse Kulturkreise auf der Welt, wo diese durch die natürliche, typisch, regional typische Ernährung die Menschen weniger an Mängeln leiden? Mir fällt jetzt so die mediterrane Küche zum Beispiel ein. Die wird ja immer so gepriesen als besonders gesund, weil da eben Kohlenhydrate, Gemüse, Fisch enthalten ist. Könnte man das jetzt so als normaler Mitteleuropäer einfach so übernehmen und sagen, ah ja, dann ernähre ich mich eben wie die Italiener oder vielleicht wie die Asiaten? Oder ist das auch viel zu einfach gedacht?
Das würde funktionieren. Also da hätten wir schon ein paar Baustellen abgetragen, denn die Italiener essen nicht so viel Nudeln wie wir. Das ist ja ein Mythos, ne? Die Pasta ist ja dort ein Zwischengang. Also das ist bei uns so zwei große Teller mit Berg noch, wenn es gut läuft. Mhm. Kann ja alles mal sinnvoll sein, aber nicht ständig. Und bei denen ist das deutlich geringer ausgeprägt. Die essen auch mehr Gemüse statistisch. Mhm. Also und häufiger Fisch. Olivenöl ist eine gute, sagen wir, eine coole Fettquelle. Und wenn ich dreimal die Woche Fisch essen würde, hätte ich auch eine bessere Omega-3-Grundlage, was ja auch bei sehr vielen draußen hängt. Mhm. Mit Leinöl kann ich das nicht retten. Da muss ich halt entweder frische Algen, die sind noch nicht so richtig in, vielleicht kommt das noch. Mal gucken. Aber das kann ich auch durchaus züchten. Muss ich nur noch die Leute dran gewöhnen? Werden wir abwarten, ob das sich irgendwann mal ergibt. Ich kann es auch wieder auf anderem Wege mir beschaffen, aber das ist eine sehr sinnvolle Geschichte auf jeden Fall. Mhm. Aber so von der Idee her komme ich mit einer mediterranen Kost super gut zurecht. Klar. Mhm. Die essen ja auch sehr naturbelassen. Das, was vor der Tür ist.
Ja.
Und das ist ja immer das große Geheimnis. Das, was vor der Tür ist, das werden wir auch gut vertragen. Wir sind natürlich in einer Luxussituation. Wir können uns alles übers Internet beschaffen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass alles für uns gleichermaßen gut ist, wie für die Völker, von denen wir es da abkaufen. Mhm.
Also sprich, wenn ich einmal die Woche zum Sushi-Japaner in meiner Straße gehe, dann muss das nicht heißen, dass ich das genauso gut, dass das bei mir genauso gut wirkt wie bei den Japanern selbst.
Das ist jetzt natürlich ein Beispiel, wo man sagen muss, das könnte funktionieren. Na, aber ob du da schon alles mit aufnimmst, was du bräuchtest, muss man wieder gucken. Die Japaner sind ja auch meistens kleiner und damit leichter. Die Europäer eher größer und schwerer, müssen mehr Zellmasse versorgen, müssen also mehr Sushi essen. Mhm. um auf die Energiemenge zu kommen, die sie bräuchten. Das ist übrigens auch noch ein Stichwort, was mir vorhin eingefallen ist in deiner Aufzählung. Wenn ich meinen Energiebedarf decke und qualitativ gut decke, dann habe ich auch die Chance, möglichst mikronährstoffreich damit auch durchzukommen. Wenn ich permanent runterbleibe, weil ich so eine Dauerdiät mache, dann tun sich auch Lücken auf. Also diese Dauerdiätkandidaten sind auch immer große, oder sind prädestiniert dafür, mal vielleicht ein Loch stopfen zu müssen, mikronährstofftechnisch bezogen.
Gibt es so Lebensmittel aus unserem Kultur und auch, aus unserem Raum, die wir nicht importieren müssen, die bei uns in Deutschland wachsen, die so wahre Mikronährstoffwunder sind? Also ich habe immer im Kopf diesen Satz, an apple a day keeps the doctor away, dass der Apfel so als das deutsche Superfood gilt. Würdest du das unterschreiben?
Eine alte Sorte am allerbesten. Wenn sie klein sind und in die Hand passen, nicht so Riesenteile und so ein bisschen, ein bisschen unförmig aussehen gerne, das sind die allerbesten. Schönes säuerlich und süß, aromatisch, nicht nur süß, dann ist das immer nochmal. Das sind auch übrigens die Äpfel, die alten Sorten, die auch von Allergikern häufig besser vertragen werden als die hochgezüchteten.
Ja. Was wären noch so deutsche Superfoods, nenne ich sie jetzt mal, wenn wir die Kategorie kurz aufmachen?
Da sind wir bei, was ich ja vorhin schon sagte, ne? Also was bei uns, also wenn wir mal die tierischen Lebensmittel hernehmen, dann sind wir bei Muskelfleisch, Rind beispielsweise, Wild, Organfleisch, nenne ich es nochmal mit dazu, Hering, Fettfisch, Makrele, auch andere Fischsorten, Fischarten. Und Hafer wächst bei uns, Haferflöckchen, immer auch Kartoffeln natürlich, nicht zu vergessen, wird ja auch angebaut. Rüben, Beeren, Obst, Kirschen, Erdbeeren, Himbeeren, also alles, was so Blaubeeren oder Heidelbeeren, Brombeeren, das sind schwarze Johannisbeeren. Das ist auch so wahres Superfood. Gibt's halt nicht so lange, ne? Man muss das meistens selber im Garten anbauen, weil es mit Kaufen gar nicht so einfach ist.
Ich wollte gerade sagen, das waren gerade alles so Sachen, die meine Oma früher im Garten hatte.
Genau, ist das Geheimnis. Ja. Das ist das Geheimnis. Und dann kannst du halt noch die klassischen Gemüsesorten, auch Zwiebeln, Knoblauch, Lauch. Wunderbar.
Das heißt, die Avocado ist dann eher raus, oder?
Kann man auch machen, aber ist jetzt bei uns nicht vor der Türe.
Genau.
Im Winter, die wachsen ja da, wo es halt schön warm ist, das ganze Jahr wachsen die ja auch, wie bei uns die Äpfel. Kann man auch mal machen, es ist ja eine gute Fettquelle, aber es ist halt auch wieder mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Das ist immer die Frage, was ist mir wichtig, was auch an drumherum, so nenne ich es mal, rund ums Essen noch für mich ein wichtiger Punkt. Da hat ja jeder auch so seine Parameter, die er bedienen möchte.
Ja, so seine ethischen Standards.
Genau, oder zum Beispiel. Also ich komme ohne Avocado durchs Leben. Das hat die Oma auch geschafft. Die hat vielleicht, die hat halt ihre heimischen Öle. Und das tierische Fett ist besser, als es häufig publiziert wird, vorausgesetzt. Ich habe den Tieren einen artgerechten Lifestyle angeboten. Artgerechte Haltung eben. Ne? Das ist ja das, dass die entsprechend auch ein bisschen Auslauf hatten und nur nicht immer nur Mastfutter bekommen haben. Da habe ich auch eine andere Fettsäurezusammensetzung. Milch ist durchaus auch etwas, was zwar einmal viel diskutiert wird, aber wenn ich Milch von einem Weiderind habe, ist es ja auch eine Grundlage für Käse. Zum Beispiel. Und das ist ja auch ein wertvolles Lebensmittel. Eier, Hühner laufen bei uns auch zuhauf durch die Gegend. Viele halten sie auch zunehmend selber. Ei ist auch ein tolles Lebensmittel, ist auch wie Superfood. Also von daher gibt es da schon eine ganze Menge. Und Sauerteigbrot ist ja auch etwas, was bei uns so einen gewissen Standard hat. Und fermentierten Milchprodukte wollen wir mal nicht vergessen. Weißer Joghurt, weißer Quark, wo nichts zugesetzt wurde. Das Verlernen oder lernen wir gerade neu, sagen wir es so. Fermentieren lernen wir gerade neu, weil es ja auch gut ist für die Darmgesundheit. Und da sind wir wieder beim Thema Immunsystem. Und auch meine Darmflora bastelt mir ja ein paar Vitamine. Wäre schön, wenn da die richtigen da sind. Vitamin K zum Beispiel ist auch so ein Ding. Also traditionelle Essgewohnheiten spielen da mit rein. Also da ist das Interview mit der Oma oder mit der Uroma, wenn ich sie noch fragen kann, ist da sehr hilfreich.
Da ist man ja auch dann wieder so bei so Lebensmitteln wie Sauerkraut.
Natürlich, zum Beispiel. Genau. Im Sommer wurde die Milch dick und im Winter hat man halt Sauerkraut gemacht. Da hatte man immer was Fermentiertes. So von der Idee her. Ne? Man kann auch, heute gibt es ja auch viele fermentierte Säfte und so weiter. Oder Buttermilch, weißer Joghurt, Kefir. Dickmilch kann man auch kaufen, wenn man es möchte. Also das gibt es ja nach wie vor, aber es ist eben nicht das Lebensmittel, was so top vermarktet wird. Das muss man halt gezielt suchen und dann konsumieren.
Ich habe manchmal so das Gefühl, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass beim Thema Milch und Milchprodukten dann oft auch so Ziegenmilchprodukte als gesünder angepriesen werden. Würdest du das aus deiner Sicht unterschreiben oder spielt das eigentlich keine Rolle, was Mikronährstoffe oder auch allgemein die gesundheitlichen Vorteile oder Nachteile von Milch anbelangt?
Die Nährstoffzusammensetzung ist ähnlich. Ist häufig eine Geschmacksfrage, muss ich sagen. Manchmal auch eine Verträglichkeitsfrage, ja. Aber wenn man jetzt sagen würde, nimm Ziegenmilch, die ist besser für dich und mir sagt jemand, ich komme da nicht ran. Tut mir leid, ich komme da einfach nicht ran. Dann ist das schön, aber nicht hilfreich. Oder eben keine Alternative in dem Sinne, die in der Praxis tauglich ist. Deswegen bin ich da immer nicht so damit beschäftigt, eine klare Aussage zu treffen, um zu sagen, das muss jetzt sein. Und dann sitzt jemand und sagt, die hat gesagt, ich soll, mir schmeckt es so ganz und gar nicht. Das bringt einen ja nicht weiter. Ne? Wer das gerne mag, natürlich, klar. Auch von Schafen ist ja das Gleiche, sehr ähnlich konstruiert. Aber tja, die Entscheidung muss am Ende jeder selber treffen. Ne? Ob ich sage, ich nehme ein Glas Milch oder nicht. Ist beim Sportler übrigens auch nicht das Problem, weil ich ja, da wird ja immer über die Wachstumsfaktoren diskutiert, die sind ja für Muskelaufbau hilfreich. Wenn ich natürlich eine Entzündungslage im Körper habe, könnte das kritisch sein. Deswegen ist auch hier wieder dieses Allgemeine so eine Sache. Gibt auch Leute, die vertragen es wirklich nicht wegen Laktose oder wegen gewissen Proteinen, die da drin sind. Das wird ja immer verrückter, in Anführungszeichen, dass immer mehr nicht mehr vertragen wird. Und das macht es dann auch nochmal schwieriger zu gucken, wo kommen denn dann die Mikronährstoffe her? Denn mein Bedarf bleibt ja mindestens gleich. Vielleicht habe ich auch aufgrund einer Erkrankungslage nochmal mehr Bedarf produziert. Also selbst wenn ich sage, ich kann das nicht essen, weil es mir nicht schmeckt, deswegen hat mein Körper ja immer noch den gleichen Bedarf an Mikronährstoffen, an Nährstoffen allgemein.
Stichwort Sportler, wir haben ja eingangs schon gesagt, wie sich die Mikronährstoffe so von Kohlenhydraten, Fetten, Eiweiß abtrennen. Jetzt sind ja so gerade die Kohlenhydrate in den letzten Jahren gerade im Radsport wieder total in Mode gekommen. Wir hatten auch kürzlich erst eine Folge, wo wir über diese ganze Kohlenhydrataufnahme gesprochen haben. Das passiert ja dann meistens oder bei vielen, gerade im Wettkampf, dann anhand von so Sportprodukten. Also es sind dann Riegel, es sind dann Gels, das sind dann Getränkepulver, die natürlich extrem stark verarbeitet sind und dann wahrscheinlich auch nahezu keine Mikronährstoffe enthalten, auch wenn da manchmal vielleicht irgendwie draufsteht, enthält wertvolles Magnesium. Siehst du da ein Problem, wenn sich Sportler auch im Training dann so stark von solchen Produkten ernähren oder kann man das im Training bedenkenlos nutzen, wenn man dann eben, wenn man vorher frühstückt oder hinterher dann auch nach dem Training wieder zu Hause ist, sich dann eben möglichst wenig verarbeitet und möglichst ausgewogen ernährt?
Das ist schon der Grundtenor, ne? Dass ich sage, ich habe eine gesunde Basis. So wenig wie es geht verarbeitet. Das ist das eine. Wenn ich in einem Wettkampf mal so eine Produkte benutze, sei es drum. Das Problem fängt immer dann an, wenn ich eine umfangreiche, kontinuierliche Konsumsituation erzeuge. Also wenn ich da jeden Tag 3 Liter von trinken würde, wäre es dann irgendwann mal kritisch, vielleicht. Mhm. Aber bei diesen ganzen Produkten muss man ja auch immer sagen, oder diese Notwendigkeit, Kohlenhydrate während der Belastung in großer Menge aufzunehmen, hat ja immer mit Geschwindigkeit zu tun. Mhm. Wenn es schneller wird und länger schnell sein soll, brauche ich natürlich Kohlenhydrate. Das ist so. Wenn ich die nicht habe, habe ich dort den maximal limitierenden Faktor. Wenn ich aber, und das ist ja heute nach wie vor so, wenn ich sage, ich möchte eigentlich mein Körperfett reduzieren, kann ich das zwar machen mit den vielen Kohlenhydraten und mit dem intensiven Training, aber das wird nicht so gut funktionieren. Also der Zusammenhang bleibt, das nur noch mal zur Ergänzung, nach wie vor bestehen. Diese aktuellen Produkte, die so gehypt werden, mit diesem Glucose-Fructose-Anteil, ich spreche es nochmal explizit an, weil ich da die Probleme auch immer wieder sehe, muss man unbedingt vorher austesten. Weil diese großen Fructosemengen, die da einfach aufgenommen werden, sind A, pappsüß vom Geschmack her, bei 30 Grad eine wahre Freude, weil es dann einem noch süßer vorkommt. Also ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen. Ich habe dann immer das Gefühl, ich müsste dringend Zähne putzen nach 2 Stunden. Mhm. Ich habe es nur mal getestet. Mich hat es jetzt nicht so sehr angesprochen, man muss es wirklich mögen. Ja. Und dann kommt noch dazu, ich muss halt die Fructose aus dem Darm erstmal rauskriegen. Ich habe ja weniger Transportsysteme. Wenn ich jetzt 4, 5 Stunden, 6 Stunden wirklich zügig fahre und dann irgendwann merke, boah, irgendwie habe ich hier Blähung oder sowas, dann lohnt sich wirklich mal das Produkt, sich näher anzugucken, spätestens dann. Und eins ohne Fructose oder mit weniger Fructose zu probieren. Wenn ich die aus dem ersten Dünndarmabschnitt nicht rauskriege, ja, dann gibt es nur eine Richtung und das ist weiter Richtung Dickdarm und dort freuen sich schon die Bakterien drauf. Und das wird so gerne vergessen. Ne? Da wird immer nur theoretisch über irgendwelche Verhältnisse gefachsimpelt, aber die Frage ist immer, kriege ich das dann in der Menge aus dem Darm raus? Und selbst wenn die Fructose aus dem Darm raus ist, muss ich sie immer noch erstmal zur Leber befördern und dort muss umgebaut werden. Zu Glucose. Also das ist so das Gesamtgefüge, was Probleme bringen kann. Das klingt immer ganz toll, aber mit Vorsicht würde ich es betrachten wollen.
Aber wenn du sagst, dass es dann im Darm zu, da sage ich, ich sage jetzt einfach mal salopp, liegen bleiben kann und nicht entsprechend aufgenommen werden kann, kann das dann, in der Darmflora sind ja auch ganz viele Bakterien und wahrscheinlich auch die Mikronährstoffe irgendwie beteiligt. Kann es dann irgendwie mein Mikronährstoffhaushalt mir komplett zerschießen oder irgendwelche Mängel erzeugen, wenn ich da die Kohlenhydrate irgendwie überdosiere oder falsch dosiere?
Wenn ich falsch dosiere und unglücklich zusammensetze, also viel Zuckerbausteinchen habe, dann züchte ich natürlich die Bakterienstämme, die ich eigentlich gar nicht wollte. Ich muss mir das so vorstellen wie so eine bunte Wiese. Und da sollten idealerweise nur die bunten, schönen Sommerblumen wachsen, aber keine Quecken und Disteln. Und wenn ich viel Zuckervarianten esse, dann nehmen die Quecken und Disteln zu, die ich eigentlich gar nicht wollte. Und das ist so diese Balance, die ich mir immer so bildlich vorstellen darf bei diesem Thema. Das ist mit einmal noch nicht problematisch, aber wenn ich so einen Dauerzuckerkonsum auf hohem Niveau betreibe, passiert mir das. Und Darmflora spielt ja zu 3/4 anteilig beim Thema Immunsystem mit. Insofern ist das schon eine wichtige Komponente. Und damit muss man klar sagen, wenn ich es nicht brauche, würde ich es auch naturbelassen probieren. Ich komme ja, ich muss ja nicht irgendwelche Zuckervarianten permanent aufnehmen. Ich komme ja auch mit anderen Stärkequellen hin.
Also die 90 Minuten Feierabendrunde muss ich dann nicht mit irgendeiner Trinkflasche, die hochdosiert ist, versorgen, sondern da stecke ich mir 2 Bananen ein.
Das ginge genauso. Natürlich ginge das. Die Frage ist immer, wie schnell will ich fahren? Wann habe ich das letzte Mal gegessen und was habe ich gegessen? Wie viele Kohlenhydrate waren dabei? Das sind die Sachen, die man sich immer selber fragen darf. Und die meisten lernen ja auch durch Erfahrung. Ups, ich habe doch zu wenig gegessen, war doch zu schnell für das, was ich gegessen habe, mache ich halt beim nächsten Mal eine andere Kohlenhydratmenge hin. Oder nehme mir doch von mir aus eine Saftschorle. oder kauf mir unterwegs was und trink dann noch Wasser dazu. Da habe ich auch irgendwie so eine isotone Lösung. Das ist ja, ich kann ja eine isotone Lösung in der Trinkflasche haben. Ich kann die auch im Magen produzieren, indem ich von mir aus, ich sage jetzt mal halb Cola, halb Wasser. Separat musst du es ja nicht mischen. Cola-Schorle schmeckt ja wahrscheinlich nicht so jedem, aber ich kann das ja im Magen produzieren lassen, indem ich sage, ich trinke erst so ein bisschen Cola und dann Wasser hinterher. Das wäre auch eine Möglichkeit, ne? Also das sind so Dinge, die ich auch mit ganz normalen Lebensmitteln regeln kann. Ich kann auch eine Salzbrezel hernehmen oder irgendwas, ein paar Kekse oder einfach nur Schnitte mit Käse oder sowas. Das geht ja alles. Diese Riegel sind ja auch nur Getreideflocken, bisschen Zucker und bisschen Fett, damit es kein Bonbon wird, sondern ich irgendwie abbeißen kann. Ich kann auch Studentenfutter einpacken oder das in Mixer geben und Kugeln formen. Da habe ich auch sowas wie Nussfruchtriegel, nur in Kugelform. Mhm. Also das
nicht man, so muss hoch keine,
man muss daraus keine Wissenschaft machen. Ne? Das ist ja auch nur... Die Produkte machen das Leben leichter, keine Frage. Aber es gibt genügend natürliche Möglichkeiten. Manche machen Reiskugeln oder irgendwelche. Mhm. Ich könnte mir auch 3-4 gekochte Kartoffeln einstecken. Warum nicht? Macht man jetzt nicht oder sehe ich selten, aber theoretisch ist es auch nur eine Stärkequelle. Also von der Sache her hast du viele Möglichkeiten, die du nutzen kannst, um ein paar Kohlenhydrate aufzunehmen, damit dann dein Bedarf für die jeweilige Trainingsintensität gedeckt wird.
Ich glaube, das mit den Kartoffeln habe ich einmal gemacht, aber das lag daran, dass ich die noch vom Abendessen vorher übrig hatte und dachte, die müssen jetzt irgendwie weg. Ach komm, die einmal in Alufolie und in die Trikottasche gepackt.
Ja, also es gibt viele Möglichkeiten. Ne? Man darf da ruhig kreativ sein und da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn ich weiß, was ich brauche, dann habe ich auch mehr Ideen, wenn ich so durch die Küche stapfe und gucke, was wäre denn noch vorhanden? Was ginge denn?
Was muss noch weg?
Ja, so ungefähr.
Ja. Du hast schon gesagt, dass so diese, ich nenne es jetzt mal Allzweckwaffen, nämlich so Mixe an Mikronährstoffen, dass die gar nicht so smart sind, um jetzt wirklich einen gezielten Mangel zu beheben, dass man es da eher wirklich dann diesen Mikronährstoff isoliert versuchen sollte einzunehmen. Wie stehst du zu so Produkten, die einem manchmal auch gerade auf Instagram vorgeschlagen werden, wo dann zigtausende, ich übertreibe jetzt mal, Mikronährstoffe drin sind, die für Sportler besonders optimiert sind und mit dem Code 123 kriegt man noch 12,3% bei der ersten Bestellung. Würdest du sagen, sowas ist eine gute Basis, um vielleicht einfach auf Nummer sicher zu gehen und zu sagen, okay, ich ernähre mich zwar ausgewogen, aber um jetzt wirklich einen Mangel auszuschließen, trinke ich da jeden Morgen noch ein Glas von? Oder siehst du das eher als Geldmacherei und dass es eigentlich ja ernährungswissenschaftlich überhaupt nicht nötig ist?
Also, dass damit Geld verdient wird, ist ja jetzt ein offenes Geheimnis, ne? Das hängt vom Hersteller ab, wie viel das ist, wie hoch da die Provisionen sind. Wenn man da mal diese Gutscheine anguckt, dann weiß man, dass die Provision noch höher sein muss, damit der Gutschein ja noch abfällt. Aber entscheidend ist für mich als Konsumenten immer, was ist da drin? Wo kommen die Zutaten her? Wie wäre das, wenn ich eine Dopingkontrolle hätte? Ist ja bei manchen im Hochleistungssport ist das ja immer ein Thema. Vertrage ich das? Schmeckt mir das? Und sind diese zugesetzten Mikronährstoffe in der Form drin, wie sie sinnvoll sind? Gerade bei B-Vitaminen sind die aktiven Formen sinnvoll oder die aktivierten Formen. Das macht auch was. Und das Ding ist halt, dass nicht automatisch das, was teuer ist, auch gleichmäßig gut ist. Manchmal ist das Marketing einfach nur teuer. Also das ist für einen Laien gar nicht so einfach zu erkennen. Das, was teuer ist, muss nicht automatisch besser sein. Fakt ist aber, dass die Multipräparate nie alles beinhalten. Weil Eisen so ein spezielles Thema ist, das wird auch ausgeklammert. gibt Leute, die dürfen kein Eisen, weil sie schon viel zu viel haben. Und auch wer eine Entzündungsreaktion hat, es gibt auch Sportler, die beispielsweise mit der Leber Probleme haben, die auch schon so Fettlebertendenzen haben. Das geht mit viel Kohlenhydraten, kann ich mir sowas alles schaffen, geht. Und dann habe ich ja auch irgendwie mit dem Eisenstoffwechsel Probleme, weil Eisen so reaktionsfreundlich ist, dass es in der Entzündungssituation immer aus den Zellen rausgeworfen wird. Dann steigt mein Ferritinwert an und ich habe das Gefühl, boah ey, wo kommt das ganze Eisen her? Das ist nur woanders, nicht in der Zelle, sondern eben in ja, im Prinzip sicherheitsverwahrt, kann man schon sagen. Das ist sozusagen verdeckt falsch hoch dann der Wert. Und da wäre es unglücklich, wenn ich mit Eisen arbeite. Deswegen wird es auch gerne ausgeklammert, weil ich Eisen auch nicht loswerden kann. Ich müsste dann bei einem Überschuss an Eisen irgendwann zum Aderlass gehen. Mhm. Das macht es nicht so. Lassen, ja. Genau, bei Vitaminen passiert da, also da muss ich schon wahnsinnig viel aufnehmen, bis ich da überdosiere. Da ist kein Multi in der Lage, überzudosieren. Aber auch Vitamin D ist etwas, was körpergewichtsabhängig auch gegeben wird, wie ja viele andere Sachen theoretisch auch. Praktisch tun wir immer so, dass es anders wäre. Aber Jod ist auch noch so ein Thema. Ne, wer Hashimoto hat oder irgendwie Schilddrüsenprobleme, der wird auf Jod verzichten müssen vielleicht. Also machen viele Hersteller Jod nicht rein. Auf der anderen Seite ist das super wichtig, weil viele davon zu wenig haben. Also ich kann mich damit nicht so schnell in Sicherheit wiegen. Es betrifft aber alle Multipräparate. Meistens fehlt was. Und Magnesium, Calcium sind mengenmäßig gut dabei. Da müsste ich jetzt, wenn ich so ein Multipräparat habe in Kapselform, da habe ich ja auch gleich eine Handvoll Kapseln aufzunehmen. Da lässt man das wiederum gerne raus. Es ist eher bei diesen flüssigen Sachen mit dabei, aber auch das kann ich nur bedingt einbauen, weil wenn ich zu hoch dosiere, habe ich dann wieder Magen-Darm-Probleme. Eher Darmprobleme will man ja auch nicht, dass die Kunden dann Schwierigkeiten kriegen. Mhm. Also das ist, deswegen sage ich immer, ich würde erst alles in Ordnung bringen. Da sind Monopräparate sinnvoller. Mhm. Und wenn dann alles so weit passt, dann kann man natürlich mit so einem Multipräparat das ganze System ganz gut erhalten.
Also sie sind nicht per se schlecht.
Nee, ich würde sie aber zum Löcherstopfen nicht nutzen. Und wenn man es macht, dann muss man halt noch gezielt zusätzlich ergänzen. Also ein Multi ist keine All-in-One-Lösung. Und das ist vielleicht nochmal so ein Statement, was ganz gut weiterhilft. Klingt zwar so, ist es aber nicht.
Ja. Macht total Sinn, wie du es gerade erklärt hast. Was mir gerade noch einfiel, oft hört man auch, dass man gewisse Mikronährstoffe, wenn man sie jetzt in Tablettenform zu Mahlzeiten mit einnimmt, dass man sie nicht zum Kaffee nehmen soll, dass man da Zeit lassen soll. Gilt das für alle Mikronährstoffe oder gilt es nur für bestimmte Sorten oder bestimmte Mikronährstoffe?
Ja, das ist auch mal so eine spannende Diskussion. Man kann das Ganze geschickt umgehen, indem man sagt, von mir aus Genussgründen, mache ich eine kleine Menge oder ein kleines Tässchen Kaffee zum Essen, zum Süßen vielleicht dazu. Aber die zweite Tasse gibt es dann so eine halbe Stunde nach dem Essen, so als reine Genusstasse. Mhm. Dann hast du ein bisschen Abstand. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt halt so ein paar Sachen, die man eher außerhalb der Mahlzeiten einnehmen sollte, auch aufgrund der Verträglichkeit, aufgrund der besseren Verwertung. Eisen ist so ein Thema, entweder das nüchtern einfach sinnvoller. Je saurer der Magen, und das ist der, wenn der nüchtern ist, umso besser. Entweder morgens irgendwie 1-2 Stunden vorm Frühstück, wie man es hinbekommt, oder halt abends vorm Schlafengehen. Das ist so ein, also Eisen ist zum Beispiel nichts für Mahlzeiten direkt mit dazu. Während bei Vitaminen, gerade bei fettlöslichen Sachen, ist wiederum wichtig, zu einer Mahlzeit einzunehmen, die Fett enthält. Ne? Omega-3, Vitamin D isst man oder nimmt man zur Mahlzeit mit dazu oder gleich danach, dann habe ich auch Fett mit dabei. In allermeisten Mahlzeiten ist es ja so für die Aufnahme besser. Und die Dosierung verhindert manchmal, dass ich alles auf einen Schlag einnehmen sollte. Na, beispielsweise Selen und Vitamin C, das geht in geringerer Dosierung, wie wir es auch über die Lebensmittel haben, da haben wir ja auch alles parallel. Ne? Wenn ich eine Mischkost mache und ich packe mir vom Buffet einen bunten Teller zusammen, da habe ich auch eine breite Mischung, das geht ja auch. Aber ich habe dann eben kleinere Mengen, so wie in einem Breitbandmulti vielleicht, das funktioniert. Aber wenn ich da eine größere Menge habe, dann kann es mal kollidieren. Ne, bei Selen und Vitamin C sagt man das zum Beispiel. Da ist eine, da sind die Mengen, die ich brauche, um Löcher zu stopfen, dann wieder so hoch, dass ich es nun nicht direkt miteinander kombinieren sollte. Mhm. Aber das sind Einzelfälle.
Aber weil wir schon gesagt haben, dass das so individuell ist und es letztlich immer um Einzelfälle geht, würde es dann wahrscheinlich in der Praxis, wenn wir wieder jetzt auf den Anfang zurückkommen, man hat jetzt eine Untersuchung gemacht, es wurde eine Unterversorgung oder ein Mangel festgestellt, man hat sich dann professionell beraten lassen, hat jetzt gezielt Nahrungsmittel oder auch Supplemente identifiziert, um das zu beheben. Das hat vielleicht auch nach 3, 4, 5 Monaten macht man wieder eine Untersuchung, da stellt man fest, hey, tippitoppi. Das heißt, man würde dann aber nach einem weiteren halben Jahr vielleicht dann wieder eine Untersuchung machen lassen, um zu sehen, ob jetzt die Basisernährung, die ich jetzt an den Tag lege, soweit stimmt, weil ich finde halt so diese, also weil es einfach so ein Riesensystem ist, was sich so gegenseitig so stark bedingt und von so vielen Faktoren abhängt, dass man das ja eigentlich so im normalen Alltag gar nicht wirklich im Blick behalten kann. Also man kann vielleicht denken, ja, ich weiß, dass ich irgendwie mehr auf Magnesium achten muss und deswegen gibt's bei mir jetzt 3-mal die Woche dunkle Schokolade, sage ich jetzt einfach mal. Das ist was mich dann immer so persönlich, was es mir irgendwie schwer macht zu wissen, bin ich jetzt wirklich auf der guten Seite? Eigentlich müsste ich es ja, weiß ich nicht, einmal im Jahr mein Blut untersuchen lassen, um irgendwie zu sehen, ah ja, ist weiterhin alles top oder ah nee, guck mal, da hat sich jetzt vielleicht wieder der gleiche Mangel aufgetan oder vielleicht eine ganz andere Geschichte zeichnet sich jetzt ab.
Also das kann man schon machen. Es gibt ja auch immer so ein paar Spezialbaustellen, die jeder hat. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel auch immer das Ferritin, Eisenhaushalt. Den habe ich jetzt mit all dem Wissen, was ich so angesammelt habe, so langsam im Griff. Das passt, da weiß ich auch, welche Menge ich zum Halten brauche und was so mein Zielwert ist. Als ich das noch nicht so wusste und das sozusagen vom Hausarzt so auf gut Glück mit Präparaten gemacht wurde, da ging das immer rauf und runter. Also das ist schon so, dass gerade wenn Dinge auf Linie gebracht werden sollen, dass ich dann 1, 2 Nachkontrollen schon brauche. Dein Vitamin D ist genauso. Die meisten wissen das. Da weiß man auch, ich nehme im Sommer vielleicht eine geringere Menge und nehme dann im Winter wieder mehr. Das reicht bei mir. Die anderen nehmen durch, weil sie sagen, mir geht der Wert sonst runter. Das kriegt man dann mit 2, 3 Folgemessungen, kriegt man das mit und dann weiß man das auch. Und wenn nichts Schlimmeres passiert oder keine gravierende, ich sag mal, Änderungen der Lebenssituation eintritt oder Medikamente dazukommen, was auch immer da Einfluss nimmt, dann hat man ja sein System einmal so etabliert und aufgesetzt und dann funktioniert das, dann reicht es locker, wenn man mal alle 1, 2 Jahre mal guckt oder bestimmte Sachen mal nachprüft, wo man weiß, das ist so meine Problembaustelle, da möchte ich auch nicht, dass es abpfeift, weil ich ganz gerne das mit einer guten Versorgung hätte. Das ist auch mal eine Frage, was ist für mich wichtig? Ne? Möchte ich optimal, also richtig, richtig gut versorgt sein? Oder möchte ich so irgendwie durchkommen? Dann brauche ich den Aufwand nicht betreiben. Also viele, das ist ja so ein bisschen die persönliche Entscheidung. Welches Level will ich da anstreben?
Dann fasse ich mal nochmal endgültig zusammen. Wir haben ja vorhin schon ein Zwischenfazit gezogen. Also Mikronährstoffe super individuell, super komplex. Es hängt von vielen Faktoren ab. Es macht Sinn, sich da entsprechend, ja, wenn man es noch nie gemacht hat, wahrscheinlich mal untersuchen zu lassen. Oder wenn man irgendwie das Gefühl hat, irgendwie bin ich dauernd müde, bin ich dauernd schlapp, irgendwie Gewicht nehme ich nicht so ab, wie ich eigentlich sollte, dann kann es halt eben an einer Mikronährstoff, wie soll ich sagen, Lücke oder an einer Fehlverteilung liegen. Ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Und auch wenn wir natürlich ein Radsport-Podcast sind, wenn ich jetzt gerade so die letzten 75 Minuten Revue passieren lasse, haben wir auch generell natürlich sehr allgemein über Gesundheit gesprochen. Also wenn ihr in eurer Familie, in eurem Freundeskreis auch Nicht-Sportler habt, wo ihr irgendwie sagt, hey, die sollten sich vielleicht mal mit ihren Mikronährstoffen auseinandersetzen, dann gerne die Folge natürlich weiterteilen, weil ja, ich glaube, vieles von dem, was wir gerade besprochen haben, gilt nicht nur für Sportler, sondern eben auch für die allgemeine Bevölkerung und ja, geht uns alle was an, ob Radsportler, Läufer, Triathlet, ja, oder einfach nur Couch, Potato und Sportmuffel.
Ja. Ja, definitiv. Also man muss schon sagen, dass die Versorgung mit Mikronährstoffen, aber auch generell mit Wasser kommt ja auch noch dazu. Das haben wir gar nicht angesprochen. Ne? Makronährstoffen, das spielt schon alles rein, weil es auch bei Fetten und Proteinen Sachen gibt, Aminosäuren, Fettsäuren, die wir nicht selber herstellen können, die aber ganz, ganz wichtig sind. Und am Ende geht es immer darum, das dem Körper zu geben, was er braucht. Also das eigene physiologische Bedürfnis zu erkennen und dann als Grundlage zu nutzen, um das anzubieten, was verlangt wird.
Ja. In diesem Sinne hoffe ich, wie gesagt, dass ihr was rausziehen konntet und möchte mich im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer bei dir, Julia, bedanken für die Einblicke, für die Zusammenhänge und ja, für die Erkenntnisse. Ich glaube, ich werde dann doch tatsächlich mal wieder eine Untersuchung machen lassen. Kann jetzt zwar nicht sagen, dass ich irgendwie konkret irgendwelche Beschwerden hätte, aber ja, nur weil man keine Beschwerden hat, muss es ja nicht heißen, dass da nichts im Argen liegt.
Kann ja auch ein Ansatz sein, eben das zu verhindern. Ne? Das ist ja immer die Frage, warte ich, bis ich dann echte Symptome habe? Die stellen sich ja erst ein, wenn das Kind schon ja, mehr oder weniger am Brunnen liegt. Der Körper kompensiert ja lange, lange, lange und schleppt sie so dahin. Und das, was wir dann wirklich wahrnehmen, heißt ja eigentlich schon, oh, da brennt es lichterloh. Also das ist definitiv ein Punkt. Und vieles hat auch einfach nur mit Schmerzempfinden zu tun. Oder Haut, Haare, Nägel ist auch immer so ein großes Thema. Da kann man auch eine ganze Menge ableiten. Fiel mir gerade noch ein.
Ja. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, wenn euch vielleicht auch Sachen unklar sind, wenn ihr Dinge nochmal ja, nachlesen wollt, dann gibt es dazu, wie gesagt, auch die Geschichte bei uns im Roadbike-Magazin, was ihr am Kiosk oder auch digital bei uns auf der Homepage bike-x.de ja, bestellen könnt. Wenn ihr sonst Anregungen, Lob, Kritik, Fragen, Ideen, Vorschläge für unseren Podcast habt, dann immer gerne her damit an podcast@roadbike.de. Ich sag nochmal, Julia, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Infos und ja, hoffe, ihr schaltet auch in 2 Wochen wieder ein zu einer neuen Folge Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Bis dahin, macht's gut.
Gerne wieder, Erik. Tschüss.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.